Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Jeder Mensch, Zitat, kommt irgendwann an einen Punkt, an dem er aus der Haut fährt. Und bei mir dauert das ziemlich lange. Das ist auch gut so, würde man dem neuen Kanzleramtsminister, der heute unser Gast ist, gerne zurufen. Ihr Satz. Denn das, was da in der so entscheidenden Frage von Krieg und Frieden gerade zwischen Moskau und Washington zu sehen ist, ist, wie ich finde, zu einer ziemlich demütigenden Übung in Geduld und Gelassenheit geworden. Wir werden gleich hören, wie unglaublich talentiert Putin darin ist, eine Menge wärmender Sätze von sich zu geben. Dauert über eine Minute, ohne auch nur irgendetwas dabei zu sagen. Wie geht er, wie gehen Sie im Kanzleramt damit um? Das fragen wir Thorsten Frey. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Dankeschön.
Ja, vielleicht sollte Thorsten Frey einfach diesen Mann fragen, der sich mit Putin Deutsch und Putin Sprech ziemlich gut auskennt. Internationaler Korrespondent für die Kollegen von CNN, der neulich 3 Meter, glaube ich, von Putin entfernt saß, als der morgens um 2 ungefähr erklärte, wie er das mit dem Ultimatum von Friedrich Merz so sieht, wirkte sehr neutral, um es mal vorsichtig zu sagen. Die Frage ist nur, ob die Hetze, die neuerdings im russischen Staatsfernsehen auf Friedrich Merz einprasselt, vielleicht doch ein kleiner sachdienlicher Hinweis darauf ist, dass es eine gewisse Nervosität in Russland gibt. Viele Fragen an Frederik Pleitgen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, dabei wäre das gar nicht nötig, sagt diese Frau, so sauer auf Merz zu sein. Denn Merz, sagt sie, hat eine erstaunliche Wandlung durchgemacht, vom Scharfmacher zum Weichspüler. Die interessante Frage ist, woran liegt das? Sie hatte offenbar eine Vermutung. Thorsten Frey, sagt sie, der heute zufällig hier sitzt, hat eine gewisse Kompetenz im Bereich Tiefenpsychologie. Er könnte tatsächlich sowas wie der Therapeut dieser Koalition werden. So schön hat sie noch keiner beschrieben. Herzlich willkommen, der Chefkorrespondentin von The Pioneer, Carina Mössbauer. Freue mich sehr. Ja, und wir wollen diesen Mann fragen, wie genau man eigentlich ein Ultimatum nennt, das offenbar keines war. Beschäftigt sich am Institut für Strategie und Vorausschau an der Uni der Bundeswehr in München seit langer Zeit sehr intensiv mit Sicherheitsfragen, leitet das Institut dort und sagt, ich bin zunehmend der Ansicht, dass das, was wir da seit Wochen schon sehen, in Wahrheit nur die Simulation von Diplomatie ist. Denn es gibt ja ein offensichtliches Problem, sagt er. Putin will den Krieg offenbar so dringend beenden, dass er nicht mal zu seinem eigenen Friedensgespräch erscheint. Was kann die Antwort darauf sein? Herzlich willkommen, Frank Sauer. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht die erste Frage an Frederik Pleitgen, weil Sie, wann sind Sie zurück aus Moskau?
Samstagabend kam ich zurück.
Also ganz frische Eindrücke, die Sie aus Russland mitbringen. Gestern gab es ja dieses Telefonat zwischen Trump und Putin und Trump fand es exzellent.
Ja, Putin fand es auch exzellent. Putin war auch begeistert und die Russen reden da jetzt auch immer noch, heute auch immer noch davon. Der Hauptberater von Putin, Juri Uschakow, hat gesagt, dass die beiden so gut miteinander klargekommen sind, auch so viel gewitzelt haben und sich Randanekdoten erzählt haben, dass das Telefonat dann 2 Stunden lang wurde und dass die auch gar nicht mehr aufhören wollten. Also es scheint so, als würde die Chemie durchaus stimmen. Mhm. Und es ist ja dann auch nicht besonders viel rausgekommen bei dem Telefonat, außer dass Trump gesagt hat, es gibt jetzt Verhandlungen sofort, die gibt's sowieso schon, zwischen den Russen und den Ukrainern. Er hat auch vorgeschlagen, dass der Vatikan da vielleicht eine Rolle übernehmen kann. Aber von den ganzen Drohungen von der Seite Trumps ist eigentlich nichts mehr geblieben. Also es ist, die Russen sind da wirklich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie danach kommuniziert wurde.
Das heißt, Sie haben ihn gezähmt oder ist Putin einfach deutlich ausgeschlafener als Trump?
Ich glaube, dass Putin ist natürlich jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist. Ich meine, es ist auch schon alleine, dass man so lange, aber es ist, dass man so lange an der Macht ist in Russland, ist ja eigentlich schon unerhört. Das ist ja ein super schweres Land zu regieren. Und gleichzeitig ist es so, wenn man im Kreml ist, dann merkt man, wie da alles läuft, wie diszipliniert die Leute da sind und die wissen auch immer genau, wer der Chef ist. Ja, man hört das dann auch immer. Die sagen immer, Natschalnik kommt gleich, der Chef kommt gleich. Und das ist halt dann natürlich Putin. Und er weiß genau, wie er mit Trump reden muss. Und ich glaube auch, dass bei Donald Trump, und das sehen wir, glaube ich, bei Trump gegenüber keinem anderen Staats- und Regierungschef, so fast sowas wie Ehrfurcht und Demut da ist. Er will unbedingt, dass Putin sein Freund ist, dass Putin gut mit ihm kann. Und deswegen ist von dieser Anfangsdrohung, die es gab, von diesen schweren Sanktionen auch nichts geblieben.
Ich meine, der Fachmann für Tiefenpsychologie sitzt ja hier, aber trotzdem die Frage an Sie, warum will er das? Was ist das, was da... Ich meine, es ist, Trump behandelt Kanada, die Leute vor der eigenen Haustür, deutlich schlechter als Putin in Moskau.
Ja, genau. Also man muss halt versuchen, was reinzulesen. Es ist unklar, ob auch mit Xi Jinping, mit dem chinesischen Staat, ist er nicht so umgegangen. Also hat er erstmal diese Zölle von 100, was weiß ich, wie viel Prozent gemacht und die dadurch einen Verhandlungstisch gebracht. Bei Putin absolut nichts, obwohl Russland ja eigentlich viel angreifbarer durch Sanktionen ist, als zum Beispiel die Ukraine. Aber ich glaube, es gibt einfach da sowas wie... so eine Ehrfurcht vor Putin, vor wie tough Putin ist, wie hart Putin ist, wie lange er schon im Amt ist und wie Putin auch vielleicht auch das letzte Gespräch, das die beiden hatten in Helsinki, als Trump schon mal im Amt war, dass er da einfach gelernt hat, dass das jemand ist, mit dem man sich lieber nicht anlegen sollte.
Vielleicht hören wir einmal rein, wie Putin das fand. Ich glaube, geht genau 1 Minute und 8 Sekunden, in denen sehr viel gesagt und dennoch nichts gemeint wird. Bitte schön.
Das Gespräch war sehr informativ und sehr offen. Und im Großen und Ganzen ist das sehr nützlich in dieser Hinsicht. Wir haben uns mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten darauf geeinigt, dass Russland ein Memorandum über einen möglichen künftigen Friedensvertrag vorschlagen wird und bereit ist, mit der ukrainischen Seite daran zu arbeiten. Es sollen darin einige Positionen festgelegt werden, zum Beispiel die Grundsätze einer Einigung und der Zeitplan für ein mögliches Friedensabkommen, einschließlich eines möglichen Waffenstillstands für einen bestimmten Zeitraum, wenn entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. Die Frage ist natürlich, ob die russische und die ukrainische Seite ein Höchstmaß an Friedenswillen zeigen und Kompromisse finden, die allen Seiten gerecht werden. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass die Position Russlands im Großen und Ganzen klar ist. Für uns geht es in erster Linie darum, die Ursachen dieser Krise zu beseitigen.
So, Herr Frey. Ist das der entscheidende Satz? Für uns geht es in erster Linie darum, das kann man in 4 Sekunden sagen, die Ursachen zu beseitigen. Und wenn ich das richtig, den Satz habe ich oft gehört, dass so die Chiffre für...
Die Staatlichkeit wird beseitigt der Ukraine.
Ja, und eigentlich Amerikaner raus aus Europa und wir müssen mal an die Wurzeln ran. Das klingt so vernünftig und so diplomatisch, würde jeder unterschreiben, aber in Wahrheit ist genau das gemeint.
Ja, ganz genau. Also die Grundtatsachen, die Rahmenbedingungen, die sind denkbar schwierig, weil es ist ja offensichtlich geworden, gerade auch in den letzten Tagen, dass Russland ganz offensichtlich gar kein Interesse daran hat, dass die Waffen schweigen. Ganz im Gegenteil, in den letzten Tagen haben die Drohnenangriffe noch mal zugenommen, auch an Schärfe zugenommen. Putin spielt ganz offensichtlich auf Zeit und Putin versucht auch, die Europäer und die Amerikaner ganz offensichtlich gegeneinander auszuspielen.
Schau gerade zu Frank Sauer an der Uni der Bundeswehr. Wie bewerten Sie sowas, so ein Gespräch?
Nee, ich meine, wir haben 3 Dinge gelernt. Ja? Wir haben Dinge über Putin und Dinge über Trump gelernt. Ich würde sagen, die konnten wir alle schon wissen. Und wir haben auch etwas über uns selber gelernt. Also bei Putin ist es so, Sie haben es eingangs gesagt, er kommt nicht mal zu seinem eigenen Friedensgipfel.
Er hat es vorgeschlagen.
Er hat es vorgeschlagen und er kommt da nicht. Also das sollte vielleicht auch einigen mal zu denken geben, die seit 3,5 Jahren sagen, naja, wir reden nur über Waffen und versuchen gar keine Diplomatie. Stimmt natürlich nicht. Diplomatie wird die ganze Zeit versucht. Aber hier sieht man nochmal klar unterstrichen, wie sehr Putin an Diplomatie interessiert ist. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, über Trump lernen wir, dass er im Zweifel immer uns Europäern in den Rücken fallen wird und sich auf Putins Seite stellen wird. Also vorhin fiel das Wort ausgeschlafen. Trump war vielleicht nicht ganz ausgeschlafen an diesem Samstag, als die
ihn morgens um 6 aus dem Bett geholt
haben. Eben, genau. Ja. Und da sagte er, ja,
Merz
Sanktionen.
Und Macron und die anderen. Ja,
und da sagte er, Sanktionen, ja, das machen wir und so. Und dann, nachdem Putin sich zu Wort gemeldet hatte und sagte so, nix da, Waffenruhe, die Waffen werden nicht schweigen, aber wir können uns zum Reden treffen, ist Trump sofort umgefallen. Ja. Und das Dritte, was wir über uns lernen, ist, dass wenn wir Ultimaten stellen und Drohungen in die Welt setzen, wir doch besser die Kugel im Lauf haben und den Finger am Abzug, sodass dann, wie der Herr Cornelius, der Regierungssprecher, gesagt hat, die Uhr tickt, wenn die Uhr abgelaufen ist, wir nur noch den Abzug ziehen. Und das hatten wir nicht. Wir haben dann typisch EU-mäßig gesagt, ja, jetzt müssen wir eine Fabrik bauen und die Fabrik macht dann Munition. Die Munition tun wir dann irgendwann in eine Waffe und die nehmen wir vielleicht in die Hand und dann krümmen wir auch den Finger. Und so kann man natürlich einem Putin nicht drohen. Also wir haben in der letzten Woche eigentlich all die Dinge, die wir schon wissen konnten, nochmal glasklar wie unter dem Brennglas gesehen.
Frau Mössbauer, im politischen Berlin, Sie sind da sehr nah dran, wie wird das da besprochen? Ich meine, ein Ultimatum zu setzen. Ein Kollege, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung war es, der sagte, das ist im Grunde, wissen wir das seit der Bibel. So beginnt die Geschichte, ja. Die Sache mit der Vertreibung aus dem Paradies. Wenn du von dem Apfel isst, dann fliegst du raus. Ja, jetzt ist die Lehre, du kannst ruhig reinbeißen, es passiert trotzdem nichts.
Ja, natürlich, das nutzt sich ab, wenn man es zu oft in den Raum stellt. Und da war Merz vielleicht auch wieder ein bisschen zu schnell unterwegs mit seinen Ultimaten, die dann ja zweimal abgelaufen sind. Also man hatte das Ultimatum erst gesetzt auf Montag, dann war es Freitag. Und jetzt kommt zwar ein Sanktionspaket, das 17. jetzt, aber es ist durchaus so, dass es auch in der Union kritisch gesehen wird. Also dass man gesagt hat, also er muss eben aufpassen, weil langfristig verliert er an Glaubwürdigkeit, wenn er öfter das in den Raum stellt und dann sagt man, okay, jetzt warten wir noch mal 24 Stunden und dann wir setzen noch eine neue Frist und also sowas wird natürlich von Putin absolut nicht ernst genommen.
Ja, aber
also,
das war nicht alleine, sondern die Europäer haben das gemeinsam gesagt.
Ja, nein, aber er war halt sehr forsch in der Kommunikation.
Ich würde das auch nicht so negativ sehen. Also das 17. Sanktionspaket war ja schon längst vereinbart, ist heute verabschiedet worden. Es geht um ein 18. Paket und da geht es um die Frage, ob man, ich sag mal, auch mehr Mut, mehr Einigung in Europa aufbringt, um sozusagen neben der Schattenflotte und einzelnen Firmen und Akteuren auch den Energiesektor, den Finanzsektor sehr viel mutiger in den Blick zu nehmen.
Das verstehe ich.
Sodass es auch Wirkung hat.
Lass uns gleich mal über Sanktionen sprechen und die Frage, was das eigentlich bringt. Frederik Bleitgen kann uns vielleicht mal erzählen, wie die Stimmung so in Moskau ist. Aber war eine Kugel im Lauf, wie Frank Sauer das gerade ausgedrückt hat? Wenn man sowas ausspricht, die Hand am Abzug. Ladehemmung ist nicht gut.
Ja, aber was hat man denn gesagt? Also natürlich gab es dieses Ultimatum, aber man hat gesagt, dann, wenn das einträte, dann würde man mit entsprechenden Sanktionen reagieren und das wird ja auch passieren. An diesem 18. Paket wird ja gearbeitet und wenn ich das richtig überblicke, dann wird es dort auch gelingen, dass man gerade im Finanzsektor, im Energiebereich, wenn es um eine mögliche Wiederinbetriebnahme von Nord Stream geht, wird man ganz anders.
Ich kann das irgendwie nicht glauben. Also die treffen sich da entstehen diese Bilder, da kommt dieses Signal von großer Entschlossenheit. Und dann sagt man, pass auf, wir stellen dir jetzt ein Ultimatum. 30 Tage.
Ja, aber
und
das
dann
Ultimatum,
passiert nichts.
Ja, das Ultimatum war,
das
entweder die Waffen schweigen, es kommt zu diesem Waffenstillstand, oder wir setzen neue Sanktionen in Gang. Das war doch das
aber
Ultimatum.
Aber nach 16 Sanktionspaketen muss man doch davon ausgehen, dass das die Russen nicht so richtig beeindrucken wird.
Vielleicht waren das,
also, das
nicht
ist
die
keine Kugel, das ist das da, da
vielleicht waren das nicht die richtigen Maßnahmen, aber ungeachtet dessen muss man natürlich sagen,
aber sonst haben wir da nichts, sonst ist da nichts.
Wer sagt denn, dass diese Sanktionsmaßnahmen die Russland und die russische Wirtschaft nicht massiv schädigen? Also es ist ja immerhin so, die russische Volkswirtschaft ist etwa halb so groß, nicht mal halb so groß wie die deutsche beispielsweise. Und möglicherweise hätte Russland den Krieg bisher gar nicht so führen können oder hätte ihn ganz anders geführt, erfolgreich geführt unter Umständen, wenn es diese Sanktionen nicht gegeben hätte.
Also Herr Bleitgen, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Die russische Inflationsrate lag im März ungefähr bei 10%. Missernten, dann noch internationale Sanktionen. Also, ich sag mal, läuft nicht so richtig rund. Trotzdem haben die Russen in Umfragen gesagt, uns geht's so gut wie eigentlich noch nie.
Denen geht's total gut. Also, ja, zur Zeit, ja.
Die realen Haushaltseinkommen sind sogar stärker gestiegen als die Inflation. Die Wirtschaft ist dermaßen angekurbelt im Moment.
Die Wirtschaft
ist meines Erachtens, dass einfache, ungelernte Arbeiter Geld verdienen, dass sie Urlaub machen im eigenen Land, dass Glitzer-Einkaufspassagen entstehen und so weiter. Das heißt, bei den Russen macht sich, ich lese nur Umfragen, aber die Demoskopen sagen, bei den Russen macht sich gerade ein Gefühl breit von, uns geht es so gut wie noch nie.
Ja, aber das Ganze hat natürlich auch seinen Preis, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also es ist schon so, dass auch alle Russen, mit denen man redet, ich habe noch mit keinem geredet, der nicht gesagt hat, wir wollen, dass der Krieg zu Ende geht. Das heißt nicht, dass die dann dafür auch was tun werden oder dass die gegen Putin aufbegehren werden, aber die wollen schon auch, dass das beendet. gestellt wird. Aber es ist so, was die Sanktionen angeht und was auch jetzt die Wirtschaft angeht, wo man ja oft sagt, das ist auf eine Kriegswirtschaft umgestellt. Das stimmt so nicht. Da ist die Wirtschaft an Rüstung, die ist natürlich viel wichtiger als vorher. Aber das ist doch nicht eine komplette Kriegswirtschaft, sondern Russland hat eine eigene Wirtschaft. Und Russland hat natürlich auch jetzt einen massiven Import zum Beispiel an chinesischen Autos, anderen chinesischen Gütern. Aber warum die Leute so eine große Kaufkraft haben, das ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Es ist so, dass ganz viele Leute zur Armee gehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo im Osten von Russland lebt oder im Südosten von Russland, da gibt es keine Jobs. Und auf einmal kannst du statt $300 im Monat $2,000 im Monat verdienen. Du hast Prestige, du hast eine Karriere, hast auch die große Chance, dein Leben zu verlieren. Aber das ist nicht alles. Also ich war ja viel auch in Kreisen von Soldaten, Ex-Soldaten unterwegs. Und in der russischen Armee ist es halt so, du wirst da Oberst oder Oberstleutnant ungefähr mit 42, 43, gehst dann aus der Armee raus und hast dann möglicherweise nichts oder kannst versuchen, einen anderen Job zu holen. Jetzt werden die natürlich alle rekrutiert. Und die werden rekrutiert, nicht nur, wenn die keine Arbeit haben, sondern auch aus anderen Unternehmen raus. Das heißt, die werden abgeworben von anderen Unternehmen. Das heißt, wenn du jetzt ein Soldat warst, du warst dann bei der russischen Staatsbahn, auf einmal kommt der Staat an und sagst, du gehst jetzt an die Front oder du gehst als Oberst irgendwo hin und wir bezahlen dir mehr. Das heißt dann aber, dass die Staatsbahn auch mehr zahlen muss. Das heißt, die gesamten Betriebe, privaten Betriebe, zahlen alle viel höhere Löhne, als sie das vorher gemacht haben. Leute haben mehr Kaufkraft, Leute kaufen mehr. Und diese Inflation wird natürlich ausgeglichen dadurch, dass viele Leute, außer Rentner und Leute, die beim Staat selbst arbeiten, viel mehr Kohle haben. Aber das Ganze ist natürlich dann auch so, das muss ja irgendwo herkommen, das ganze Geld. Und das kommt natürlich vorrangig vom Export von Rohstoffen, also von gerade von Öl und Gas. Und deswegen ist das Ganze natürlich vom Ölpreis auch abhängig. Aber die große Frage ist, glaube ich, nicht, ob die russische Wirtschaft zerstört wird, gerade durch Sanktionen, sondern die große Frage ist, ob die russische Wirtschaft ohne Krieg noch existieren kann. Weil die nämlich durch den Krieg, der Krieg ist nämlich ein bitteres Konjunkturprogramm für die Wirtschaft. Und das stimmt. Also man sieht auch, wenn man in Moskau rumgeht, überall wird gebaut, überall gibt's riesige Bauprojekte, Privathäuser, riesige Komplexe und ganz viel Kauf auch von Konsumgütern. Klar, deswegen hat es auch die Sanktionen auf den Normalbürger nicht so durchgeschlagen, wie wir das vielleicht denken.
Weil Leute, die sich damit auskennen, sagen, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, es finden sich ständig Schlupflöcher. Ich meine, selbst die wirtschaftliche Atombombe, wie sie damals, oder Nuklearoption, wie sie damals genannt wurde, wir koppeln euch vom internationalen Zahlungssystem, vom SWIFT ab. Selbst die ist ja nicht wirklich detoniert.
Ja, aber was die Russen mir damals schon gesagt haben.
Weil auch europäische Länder nach wie vor
wegen den
Gas, LNG beziehen.
Ja, aber nicht
und die EU überweist eine sehr beeindruckende Zahl, jeden Monat nach wie vor 1,8 Milliarden nach Moskau für LNG.
Die EU ist in dem Ganzen auch sicherlich wichtig und das ist sicherlich ein Faktor. Aber was die Russen schon am Anfang vom Krieg gesagt haben, ist, dass sie der Meinung sind, dass man sie niemals isolieren kann, solange China ihr Freund ist. Weil die Chinesen natürlich eine Wirtschaft haben, die jetzt auch noch in die andere Richtung ein bisschen abhängig von den Russen geworden ist, dass dieses Handelskrieg mit dem Trump gehabt haben, ne? Weil Russland ist mittlerweile der größte Importmarkt für chinesische Elektroautos, für andere chinesische Waren. Es gibt natürlich auch diesen Technologietransfer zur russischen Armee, aber auch viel im zivilen Sektor. Und solange es diese Freundschaft Putin und Xi gibt, glauben die Russen nicht, dass man sie jemals isolieren kann. Und da ist natürlich auch massiver Wirtschaftswachstum möglich, weil die chinesische Wirtschaft, die ja immer noch sehr, sehr stark wächst, die braucht natürlich, die nehmen gerne das ganze Gas, das wir nicht nehmen. Die nehmen gerne das Öl, die nehmen gerne Holz, Wasser, alles.
Wir kaufen es ja von den Indern zurück.
Wir kaufen es zum Teil von den Indern zurück. Also auch europäische Autos fahren sozusagen mit Benzin aus russischer Produktion. Auch das über den Umweg Indien. Und es gibt ein eigenes Zahlungssystem, das die mittlerweile entwickelt haben, ne? Russland und China. Es gibt ein eigenes Zahlungssystem, das sozusagen unabhängig von SWIFT ist. Das heißt, da gibt es Kanäle. Und das ist der Grund, warum diese Sanktionen weitestgehend wirkungslos bleiben, Herr Sauer. Ich höre immer wieder Schattenflotte.
Ja.
Da müssen wir jetzt ran.
Ja.
Diese Schiffe, die sozusagen über die Ostsee kommen, häufig in Griechenland gekauft. Man hat sich da aufgestellt, man verschleiert die Herkunft dieser Schiffe, indem man sie anders beflaggt und so weiter. Dann ist das irgendein Schiff, das irgendwie Öl transportiert oder Gas, aber eben nicht klar feststellbar, dass es ein russisches Schiff ist. Ist das ernsthaft eine Idee? Ich meine, wollen wir am Skagerrak jetzt Seeblockaden machen?
Nee, Seeblockade machen wir nicht. Aber die Dinge, die wir tun können und die in der Vergangenheit gemacht wurden und die jetzt auch in diesem 17. Paket gemacht werden, mit wieder 200 Schiffen, die gelistet werden, die keine Häfen mehr anfahren dürfen, die funktionieren. Und insofern, wenn ich Freds Ball mal kurz aufgreifen darf und damit weiterlaufen, würde ich sagen, wir müssen das halt schon sehr differenziert betrachten. Also diese Sanktionen sind nützlich. Die üben Druck auf Russland aus, aber wir haben eben auch gelernt, dass sie kein Machtinstrument sind, so wie wir sie uns erträumt hatten als Europäerinnen und Europäer. Ja, wir dachten, unsere ökonomische Macht, damit können wir eben sozusagen in der Welt bestehen und auch Dinge bewegen. Das ist so nicht, das haben wir jetzt verstanden. Das heißt aber nicht, dass sie nutzlos sind oder man sie lassen soll oder so. Nein, nein, man sollte sie machen und man sollte sie verschärfen und das wird auch getan. Und es wurden schon von dieser Flotte Schiffe im Grunde gelistet und die laufen dann auch keine Häfen mehr an und das hat auch einen Effekt. Weil der entscheidende Punkt ist tatsächlich das Thema Öl, weil der Haushalt in Russland ist kalkuliert mit einem Barrelpreis von 69,70 ungefähr Dollar. Das heißt, wenn dauerhaft der Ölpreis sinkt oder eben der Absatz Russlands sinkt, weil sie zum Beispiel eben mit diesen Tankern kein Öl mehr verkaufen können, dann gerät der Haushalt ins Wanken. Und dann wird unter Umständen schon diese enorme Menge an Finanzmitteln, die Putin braucht, um diese Maschinerie am Laufen zu halten, für ihn irgendwann ein Problem darstellen. Man muss es sehr klar sagen, 1200 bis 1800 Verluste pro Tag diesen Winter. Also tot und verwundet. Und das kostet Unsummen, die Leute zu rekrutieren und dann die Witwen auszubezahlen und so weiter. Also das ist der große Chunk, der da an Geld gebraucht wird. Und wir können eben, wenn wir die regelbasierte Weltordnung irgendwie noch ein bisschen aufrechterhalten wollen, nicht einfach irgendwie die Ostsee dicht machen. Ja? Da gibt's natürlich sozusagen Seerechtskonventionen und so weiter. Aber es machen uns die anderen mal wieder vor, wie man robust rangeht an die Themen. Die Esten, vor allem die Finnen, weil die fahren diese Schiffe an und sagen den klipp und klar, ihr fahrt jetzt noch ein paar Seemeilen in die Richtung, dann seid ihr nämlich in unserem Hoheitsgewässer und dann setzen die fest. Mhm. Und zum Teil borden die auch. Das heißt, man kann schon auch robuster an die Sache rangehen und ich glaube, das ist das, was wir in Europa generell machen sollten.
Warum machen wir das nicht?
Das ist nicht in unserer DNA. Das ist dasselbe wie die Diskussion um Sanktionspaket 18. Was machen wir mit diesen 300 Milliarden Euro, die in der Europäischen Union feststecken? Ja, russisches Geld, wo jetzt seit Monaten der Streit tobt. Wie ist damit umzugehen? Und ich meine, man kann ein plausibles Argument machen, zu sagen, wenn wir dieses Geld anfassen, werden wir als Akteur am Kapitalmarkt natürlich deutlich weniger attraktiv, dann wird unter Umständen weniger Geld angelegt in der Europäischen Union. Und das stimmt. Es stimmt aber auch, dass
weil der Vertrauen verloren geht, wenn man sagt, irgendwie der Staat ist das. Man
kann aber auch sagen, Argument zu Ende, wenn wir nichts tun, dann hat das auch Konsequenzen. Also die Vorstellung, dass wir immer sozusagen Dinge einfach bleiben lassen können und dann passiert nichts Schlimmes, ist ja falsch. Und vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir, ich möchte es auch nochmal sagen, also ich fand diese Aktion der Vieren mit Zelensky und den Versuch der Diplomatie alles fantastisch. Das sind alle Dinge, die wir tun müssen. Dann scheitern wir auch mal, dann setzen wir neu an. Ja? Also dass es zu negativ rüberkommt. Und auch mit den Sanktionen, das müssen wir machen. Aber wir müssen, glaube ich, an ein paar Punkten, und da geht es jetzt mir um diese 300 Milliarden, entschlossener sein und sagen, so, jetzt spielen wir Europäer auch mal Hardball.
Ja, genau. Bei uns war auch so, dass es möglicherweise dem ein oder anderen Mitgliedstaat eben entgegen seiner Interessen läuft, im Sinne der Sache, der Entschlossenheit.
Ja. Warum machen wir das nicht? Friedrich Merz hat sich immer wieder skeptisch dazu geäußert. Diese, muss man einmal kurz erklären, ne? 300 Milliarden hat Russland sozusagen an Vermögen im Ausland, vor allem im europäischen Ausland, geparkt. Und es gibt immer wieder die Debatte darüber, kann man dieses eingefrorene Geld sozusagen jetzt einfach, kann man das denen wegnehmen, schlicht und ergreifend, um zum Beispiel die Ukraine aufzubauen oder was auch immer. Warum machen wir das nicht?
Ja, da gibt's ja internationale Verhandlungen, ob man dieses Geld in den Blick nimmt, ob man die Zinsen, die sich daraus ergeben, jedenfalls für die Ukraine verwenden kann. Und der entscheidende Punkt ist genannt worden. Es geht um Vertrauensschutz. Wenn Kapitalanleger nach Europa kommen und befürchten müssen, dass dieses Kapital, wenn sich eine Situation verändert, einfach weg ist, beschlagnahmt wird.
Darum geht's hin. Das ist sozusagen die Idee dahinter.
Ja, ich finde diese Idee total plausibel.
Weil man Rechtsstaatlichkeit hochhalten will.
Genau. Ich finde diese, ja, das ist Rechtsstaatlichkeit, aber es hat auch ganz konkrete ökonomische Konsequenzen. Das muss man sehen. Und nichtsdestotrotz sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo man vielleicht auch Dinge machen muss, die man unter anderen Umständen nicht machen würde. Da gehören beispielsweise diese Finanzmarktthemen dazu. Da gehören aber zum Beispiel im Energiebereich auch die Interessen anderer Europäer dazu, die ja immer noch auch Energie aus Russland beziehen teilweise.
Das heißt, woran denken Sie da?
Dazu gehört beispielsweise auch, dass wir etwas genauer hinschauen, wenn es um Umgehungsgeschäfte geht. Es ist ja nicht nur so, Sie haben es ja vorhin selbst beschrieben, dass wir über den Umweg Indien dann auch wieder russisches Öl beispielsweise hier zum Einsatz bringen, sondern wir erleben auch, wie beispielsweise Exporte in Nachbarländer von Russland gehen, die dann irgendwann auch in Russland enden. Also es gibt, wie Sie es beschrieben haben, es gibt ganz viele Schlupflöcher.
Genau.
Und die Frage ist eben, mit welcher Entschlossenheit schließt man die?
Also nur mal die Zahl, um sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Ich habe das extra noch mal angesehen. Seit 2022 haben die USA gegen Russland verhängt, Achtung, 6.500 Sanktionen. Die EU weit mehr als 2.000. Also ich meine, was lässt uns denn glauben, dass jetzt 2001 und 2 und 3 die entscheidende Wende bringt?
Ja, weil Quantität ja nicht gleich Qualität ist, sondern es geht
darum... Das heißt, wir haben das bisher völlig halbherzig gemacht.
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich sag mal, die Prognosen, die beispielsweise die Frau Baerbock zu Beginn dieser Sanktionen, die Einschätzungen, die sie da gemacht haben... Die hat sich jedenfalls auch nicht realisiert. Das muss man eindeutig sehen. Und das würde ich jetzt auch gar nicht als Vorwurf formulieren, sondern man kann sich dem Ziel natürlich auch schrittweise nähern. Wir haben einfach gesehen, wir müssen mehr tun, um eine entsprechende Wirkung zu entfalten.
Nochmal, ne? Nicht wirklich Kritik, sondern einfach nur Nachfrage, um mal zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ich lese dann zum Beispiel, da gibt es ein neues Zahlungssystem zwischen China und Russland. Ich lese auch, dass Importe aus Indien und woanders, die werden dann einfach nicht mehr in Dollar oder sonst wie gehandelt, sondern mit Kryptowährung. Da bist du völlig raus als Staat. Das heißt, welche Handhabe haben wir da?
Also wir nähern uns den Dingen. Die Rahmenbedingungen sind ja insgesamt total schwierig, das muss man sagen. Ja, man könnte jetzt zu dem Ergebnis kommen, und da teile ich Ihre Einschätzung, das wäre falsch, man könnte zu dem Ergebnis kommen, was soll das? Das ist ein Vor und Zurück, da ändert sich nichts. Und während man da redet und nicht zu Treffen geht, wird weiter bombardiert, werden weiter militärisch Fakten geschaffen. Das stimmt ja. Und trotzdem haben wir die Pflicht, alles im Rahmen der Diplomatie zu tun, um vielleicht diese kleine Chance, die es gibt, doch zu nutzen. Und wenn wir scheitern, dann ist das schlecht, aber dann versuchen wir es eben weiter. Und was wir jetzt die letzten 10 Tage erlebt haben, war eben, dass die Europäer schon auch mit einer anderen Entschlossenheit ans Werk gegangen sind. Ich finde, die Bilder sind ja durchaus eindrücklich. Und wenn es gelänge, das halte ich für offen, aber es muss natürlich gelingen, Trump auf diese Seite zu ziehen, und dann gibt es eine Chance.
Sie sehen gerade das Gesicht von Frederik Blythe.
Ja, verstehe das, dass das schwierig ist, dass da vieles dagegen spricht.
Ich sehe halt nur die Diskussion jetzt gerade, wie sie in Moskau geführt wird. Und da ist die Diskussion nicht, wir haben Angst vor neuen Sanktionen, sondern da ist die Diskussion, wie gehen wir mit Firmen um aus den USA, vor allem die zurück auf den russischen Markt wollen. Also die denken da schon jetzt in ganz anderen Dimensionen und in eine ganz andere Richtung, als wir gerade diskutieren. Nicht mehr isolieren, sondern die sehen sich schon kurz davor, wieder zumindest auf dem amerikanischen Markt zu sein. Also ich habe mit dem Chef von einer der größten Banken geredet, und der hat gesagt, wenn amerikanische Firmen wirklich hierhin zurück wollen, dann müssen sie nach unseren Regeln spielen, und dann reicht es nicht, I'm sorry zu sagen. Aber die denken da natürlich ganz anders. Und das ist ja auch das, wenn man sich anguckt, das Gespräch zwischen Trump und Putin, was ja auch in Aussicht gestellt wurde. Und es sieht ja auch danach aus, als wäre Trump bereit zu warten, bis Putin bereit ist für einen Waffenstillstand, um dann mit seinen Wirtschaftsdeals zu kommen. Das ist ja auch ein Großteil der Grund, warum Steve Witkoff, der ein Freund von Trump ist, der auch ein Immobilienmilliardär ist, mit dem Chef vom russischen Direktinvestmentfonds zusammen diese Gespräche eingeleitet hat. Da geht es ganz viel um Wirtschaftssachen. Da wird natürlich schon darüber geredet, was für Deals kann man über Rohstoffe in der Arktis machen, seltene Erden, Öl und Gas. Die gucken schon ins nächste Kapitel. Und da ist es natürlich fraglich, was europäische Sanktionen da bewegen können. Wenn die Russen freie Fahrt haben auf den chinesischen Markt, freie Fahrt auf den indischen Markt, und dann irgendwann noch Deals mit den USA machen, dann weiß ich nicht, was an Sanktionen da noch das noch bringen kann. Aber die Russen träumen auf jeden Fall schon davon. Also das ist das Gesprächsthema jetzt.
Also was ich mitnehme, ist, die Laune ist dort bestens.
Die Laune ist dort in Regierungskreisen sehr gut, natürlich. Die sehen natürlich eine Chance. Generell muss man sagen, seit Trump im Amt ist, seit es das erste Gespräch gegeben hat zwischen Trump und Putin. Ich habe danach mit dem Regierungssprecher gesprochen, der konnte überhaupt nicht fassen, was der Trump erzählt hat. Dass der Trump in die Zukunft
geschaut.
Ja, genau. Ja. Dass der Trump gesagt hat, ja, dass man in der Zukunft dann Wirtschaftsabkommen machen kann, dass sie sich als wirtschaftlichen Partner sehen, das sind alles Sachen, die sich überhaupt gar nicht erträumt haben.
Er hat ihm ja auch alles geschenkt mit Blick auf die Ukraine. Trump hat gesagt, keine NATO, alle besetzten Territorien behalten.
Am Anfang, und Putin sagt ja trotzdem, das reicht nicht. Ne? Also für den, das muss man auch sagen. Also wenn man mit denen zu tun hat, mit Senatoren, mit Ministern, dann ist der Blick fokussiert auf die Ukraine. Und es ist natürlich für die Russen, die ich in Moskau kenne, das war unglaublich, als sie gehört haben, es gibt vielleicht wieder Kreditkarten, Direktflüge nach Amerika. Und der Putin sagt, all das ist schön, aber die Ukraine ist ihm wichtiger. Und das erfährt der Trump jetzt natürlich auch. Und ich glaube, so richtig umgehen kann er damit nicht, dass jemand hingeht und sagt, ich biete dir alles an. Und du sagst trotzdem, dass es dir wichtiger ist, weiter da militärisch vorzugehen.
Also mal fangen, weil wir gerade beim Atmosphärischen sind und Sie gerade auch da waren. Sie haben da direkt vor ihm gesessen, morgens um zwei. Ja. Gibt ja Leute, die so eine zarte Hoffnung haben, dass irgendwann die Biologie das ganze Thema ein bisschen entschärft.
Also sozusagen. Ich meine, der hatte an dem Tag, als das passiert ist, die haben schon,
da sehen wir sie, ne?
Die haben schon zu knabbern gehabt. Sie, ne? an dem Besuch von Friedrich Merz und an dem Ultimatum, das da gesetzt ist, da haben die schon dran geknabbert. Also dieses Pressestatement von dem, das war immer wieder nach hinten verschoben worden. Da mussten die dann schon gucken, wie sie sich dann neu adjustiert haben. Aber der hatte an dem Tag 6 bilaterale Treffen mit Ländern von Kuba über Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas bis Burkina Faso, also ganz unterschiedlicher Couleur. Und der wirkte danach noch fit. Also ich weiß nicht, ob der zwischendurch nicht mal schlafen gelegt hat, aber der wirkte auf jeden Fall fitter als ich. Und ich da den ganzen Tag im Kreml rumgehangen bin, auf ihn gewartet habe. Das ist generell, sind der und seine Minister, das sind schon Leute, die natürlich nicht nur fit sind, sondern eben auch, was man wissen muss, ist, das sind Leute, die seit 3 Jahren den Krieg befehligen. Die sind alle durch alle Höhen und Tiefen gegangen, die haben Territorien verloren, die haben ganz viele Leute verloren. Und die treffen jeden Tag Entscheidungen, wo ganz viele Leute zu Schaden kommen können. Und die überlegen sich jeden Tag, wie kann man die Kriegsmaschinerie noch effektiver machen. Und solche Leute sind natürlich erstens gefährlich, aber zweitens auch mit allen Wassern gewaschen. Und das muss man halt wissen, auch wenn man sagt, dass man einen Tanker auffällt. Was ist denn, wenn da ein russisches Kampfflugzeug kommt, wie letztens, als die Esten einen Tanker aufgehalten haben?
Das meine ich.
Was passiert dann?
Wie groß ist denn die Sorge vor einer Eskalation diesbezüglich?
Ich
meine, was kann denn da in der Ostsee passieren demnächst?
Also in der Ostsee sehe ich nicht unbedingt ein großes Eskalationsrisiko, wenngleich man sehr klar sagen muss, dass man wilde Geschichten hört.
Ich höre die auch, deswegen frage ich.
Ja, also es gibt auch Geschichten, mal davon abgesehen, dass zum Beispiel die Marine im Hafen ständig in Sabotageversuchen unterliegt und zum Teil auch Akte schon gelungen sind, ist es auch so, dass die Schiffe da zum Teil bedrängt werden. Auch solche Dinge passieren wie Überflüge oder dass man auch mal mit einem Zielradar angeleuchtet wird und diese Sachen. Also das ist schon ein sehr raues Geschäft geworden da in der Ostsee auf jeden Fall. So eine Eskalation aus Versehen ist jetzt nicht das, was mir eine große Sorge bereitet, sondern ich bin tatsächlich eigentlich eher massiv besorgt, dass wir gerade als Europäer in einem Fenster der Verwundbarkeit existieren, wo wir uns eben auf Trump nicht mehr verlassen können und Putin im Grunde freie Bahn hat und dann eben deswegen versucht, uns politisch zu sprengen, indem er eben mit einer begrenzten militärischen Aktion irgendetwas anzettelt, was die NATO einfach auseinanderhaut. Ja? Und dazu will ich nur einen kurzen Satz sagen, auch hier wieder differenzierend auf einen Punkt kommt von Ihnen, Herr Frey. Wir müssen selbstverständlich alles dafür tun, die Amerikaner bei der Stange zu halten. Ja. Ja? Also ich bin für alles offen, was wir diplomatisch machen können. Wir können Trump auch schmeicheln. Wir schenken ihm meinetwegen ein Flugzeug. Aber wir müssen uns auch...
Hat er schon.
Hat schon 3, glaube ich. Wir müssen uns aber im Klaren sein, dass das Thema durch ist. Also eigentlich müssen wir das, ich sage mal ganz vereinfacht, vorne rum machen. Und hintenrum müssen wir als Europäerinnen und Europäer permanent zusammensitzen und uns irgendwie darauf einstellen, wie wir damit umgehen. Mhm. Weil wir sind jetzt von beiden Seiten unter Druck. Mhm. Also das sind ja dieselben
von
Kräfte.
Von beiden Seiten Trump, und von innen, Trump, wie Sie es vorhin gesagt haben.
Trump auf der einen Seite und Putin auf der anderen Seite sind beides vereinfacht gesagt illiberale Kräfte, die die Demokratie zerstören wollen. Mhm. Und die befördern dann auch noch mit Anrufen von Herrn Musk und Aufrufen auf X, seiner Plattform und so weiter, die illiberalen Kräfte bei uns im Land. Mhm. Also so ernst ist es. Und da müssen wir die klaren Diskussionen dazu führen und dürfen nicht sagen, na, wir versuchen es mit dem Herrn Trump, vielleicht erwischen wir ihn doch wieder.
Nee, nee. Es soll keinesfalls eine Ausrede sein, sondern es ist sozusagen etwas, was wir in der Situation sicherlich brauchen. Und ich teile diese Einschätzung. Es ist aller Mühen wert und aller Anstrengungen wert, dass die Amerikaner an unserer Seite bleiben. Aber es ist natürlich genauso offensichtlich, dass wir, und das ist ja auch nicht zu viel verlangt, dass wir Europäer gemeinsam zu einer Stärke finden, die es uns ermöglicht, unsere Interessen auch wirklich zu vertreten. Und Sie haben es ja vorhin, wie ich finde, völlig zu Recht gesagt, allein auf wirtschaftliche Stärke zu setzen, das ist naiv. Das hat auch in der Vergangenheit nur funktioniert wegen der Amerikaner. Und deswegen, wir werden ja jetzt im Juni den NATO-Gipfel haben. Es wird tatsächlich darum gehen, dass wir sehr schnell, sehr viel schneller als bisher gedacht, zu einer eigenen militärischen Stärke kommen.
So, da, lass uns einmal kurz darüber reden, Frau Mössbauer.
Ich will das jetzt auch gar nicht als Sonntagsrede deklarieren, aber diese Reden, die wir haben auch schon 2017 von Angela Merkel gehört, dass wir unser Schicksal in die eigene Hand nehmen und so weiter. Und passiert ist relativ wenig. Also das Tempo, mit dem wir vorangekommen sind nach 2014, als dann auch die Trendwenden ausgerufen wurden, das war ja doch eher verhalten. Ja?
Also sehr, wir haben so viele ausgerufene Trendwenden erlebt, genau, dass man im Grunde
und Wake-up-Calls und so weiter, man kommt
Ventilator
gar nicht mehr hinterher.
Kommt,
ja. Aber wir kamen nicht wirklich, also wir haben uns trotzdem immer noch ein Stück weit darauf ausgeruht, dass wir irgendwie am Ende den großen Bruder haben, der uns irgendwie rausboxt. Und auch jetzt habe ich das Gefühl, nicht, ich meine, es ist wichtig, dass diese Bilder produziert werden, weil also allein einmal zu demonstrieren, dass Europa zusammensteht, das ist wirklich auch von unglaublichem Wert. Aber darüber hinaus zu gehen, wäre auch wichtig. Und da habe ich immer das Gefühl nach wie vor, und das ist jetzt gar nicht so sehr als Vorwurf gemeint, das ist ja eine Art Emanzipation, aber dass Europa immer noch lieber wartet, was machen die USA, und sich dann im Windschatten der USA bewegt und eben nicht so vorangeht, beispielsweise auch bei Sanktionen. Wobei man natürlich sagen kann, wie sinnvoll ist es, wenn das konterkariert wird von Washington.
Ich habe eine weiterführende Frage dazu, Frau Mössbauer, an Sie zunächst, und zwar, also was passiert da gerade, wenn Sie schauen ja sehr genau auf die deutsche Politik. Wenn man den Außenminister hört, dann klingt der ganz anders als Friedrich Merz. Wenn man Wadefuhl, vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Da war sozusagen die erkennbare Taktik, wir machen uns gut Freund bei Trump. Und das klingt schon fast devot, wenn man das hört. Und im Gegensatz dazu Friedrich Merz, was ist die Taktik? Wir hören mal kurz rein.
Das Ergebnis sind in der Tat die 5%, die Präsident Trump gefordert hat, die er für notwendig hält. Und wir folgen ihm da. Und wir sehen darin ein klares Bekenntnis der Vereinigten Staaten von Amerika zu Artikel 5. Die NATO steht eng zusammen. Und jeder muss wissen, dieses Verteidigungsbündnis ist durch diesen beklagenswerten Krieg stärker geworden und steht enger zusammen als je zuvor.
So, er fordert 5% und wir folgen ihm da. Und sein klares Bekenntnis zur NATO, das sind so Sätze, muss man mal kurz wach werden und sagen, okay, warte, was war das nochmal? 5%, wie viel ist das vom BIP? 276 Milliarden? Wie viel?
230 aktuell.
Also eine horrende Zahl, eine Viertelbillion. Wussten Sie, dass so ein Satz kommt vom Außenminister?
Also, wir haben immer gesagt.
Also nein.
Nein.
Ich frage nochmal anders, Herr Frey. Ja. Warum wussten Sie es nicht?
Die Frage ist falsch gestellt.
Nein, ich habe es gerade gemerkt.
Nein, es geht schlicht darum, dass wir immer schon, auch die letzten Wochen gesagt haben, dass wir uns an dem orientieren, was der NATO-Gipfel im Juni beschließen wird. Möglicherweise liegt es ja relativ nah beieinander. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht auch gar nicht der entscheidende Punkt. Sondern der entscheidende Punkt ist...
Für deutsche Wähler schon.
Ja, nein, der entscheidende Punkt ist, dass wir deutlich mehr tun müssen. Wir liegen jetzt, wenn man das Sondervermögen mit einbezieht, bei etwa 2% des Bruttoinlandsprodukts. Und wir werden das deutlich erhöhen müssen.
Und wo gehen wir da hin?
Ja, das wird man sehen müssen. Ich finde, also diese unter 2%, das war objektiv zu wenig. Selbst in Friedenszeiten war das zu wenig. Jetzt müssen wir uns auch daran orientieren, was ist notwendig. Und wir haben die Bereichsausnahme vereinbart für alle Verteidigungsausgaben und verteidigungsähnlichen Ausgaben. Und das bedeutet, alles, was notwendig ist, werden wir auch finanzieren.
Okay, dann frage ich nochmal. Notfalls auch 5%.
Ja, also wenn Sie die Frage so stellen, ja, die so. Kann man immer beantworten, immer mit Ja beantworten, weil wir werden alles tun, um uns verteidigen zu können.
Whatever it takes.
Das waren die Worte von Friedrich Merz am Ende der Sondierungsgespräche. Whatever it takes.
Also das Ganze hat ja mehrere Komponenten. Erstmal zum Beispiel die Frage auch, war das jetzt abgestimmt mit dem Kanzleramt, ja oder nein? Weil eigentlich, wenn man Wadefuhl kennt, dann würde man ihm eigentlich nicht unterstellen, dass er so voranprescht und so ein Versprechen öffentlich abgibt, ohne das einmal rückgekoppelt zu haben.
Also was ist denn Ihre Erkenntnis, Frau Mosbach? War es abgestimmt oder nicht?
Also wenn man im Umfeld von Wadefuhl fragt, dann heißt es Außenpolitik aus einem Guss. Das klingt ja dann eher danach, als hätte man da vielleicht einmal kurz Rücksprache gehalten. Auf der anderen Seite, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das so eine Aufgabe,
ja, hat er aber nicht
gemacht. Dass es möglicherweise eine Aufgabenteilung ist, dass man auch so einen Testballon einfach mal absteigen lässt und Merz sich dann in anderer Rolle präsentiert, nämlich in der des Brückenbauers, der dann auch so ein bisschen Richtung Koalitionspartner unterwegs ist und sagt, das ist jetzt erstmal ein Richtwert und sozusagen wieder hinter diese Linie zurückgeht. Also, Pistorius hat das Ganze ja jetzt auch ausbuchstabiert, was das heißen könnte, 0,2 Prozentpunkte pro Jahr. Also das ist ja nicht so, dass wir im aktuellen Haushalt dann 5% abbilden müssen, sondern auf die Zeitachse von etwa 5-6 Jahren. Und ich finde, man kann auch mal andersrum fragen, wenn diese Zahl wird ja schon länger diskutiert. Das ist ja auch ein Vorschlag, den Mark Rutte gemacht hat, schon vor Monaten. Wenn das darauf hinausläuft, dass man sich in diese Richtung bewegt, dann sollte Deutschland auf jeden Fall nicht wieder auf der Bremse stehen. Aber dazu gehört natürlich auch, dass es andere Staaten gibt wie Spanien und Portugal, die sich noch wesentlich schwerer tun, die auch gar nicht diese politische Debatte haben, sondern die sich das vielleicht gar nicht leisten können, das auch abzubilden.
Die Frage ist, ob wir das... Was heißt das denn ausbuchstabiert, Herr
Also
Sauer?
Eine Sache ausbuchstabiert ist, dass diese 5% ja 3,5% plus 1,5% sind. Also ist es jetzt mitnichten so, dass wir in den sogenannten Einzelplan 14, also das ist der Teil des Haushalts, der für Verteidigung gedacht ist, jetzt 5% buttern, sondern 3,5% sind dafür gedacht und die 1,5%...
Was viel Geld ist, ne?
Was immer noch enorme Summen sind.
Wie viel ist das nochmal in Milliarden?
Das sind 140, das war jetzt Kopfrechnung ungefähr, ja. Also schon sozusagen, wir waren lange bei 50, jetzt peilen wir irgendwie...
1% sind 44 Milliarden.
So. Ja, okay, genau. Und dann war gar nicht schlecht gerechnet.
Gut gerechnet, ja.
Also 3,5% für Verteidigung und 1,5% für Infrastruktur, weil Deutschland ja die sogenannte Drehscheibe ist. Also wenn denn, was wir alle hoffen und was wir dringend verhindern müssen, irgendwann wirklich was passieren würde, dann müssen ja alle durch Deutschland durch. Ja, also alle die Europäer müssen irgendwie mal bei uns vorbei und die Amerikaner, wenn sie denn noch mit im Boot sind, würden anlanden und ihre Kräfte auch bei uns durchführen und dasselbe in die andere Richtung. Das heißt, da geht's um Brücken, da geht's um Straßen, da geht's um Schieneninfrastruktur und. Und das würde damit dann eben auch finanziert. Und das muss man eben klar sagen, dieses Reinmelden in die NATO von diesen Zahlen lässt auch durchaus so ein bisschen Platz für kreative Buchhaltung. Ja, also es gibt so den Standardwitz, dass die Franzosen halt die Pariser Feuerwehr damit reinmelden. So.
In ihre Militärausgaben.
In ihre NATO-Zahlen.
Genau.
So. Und da sieht man halt, was da geht. Und so könnten wir das ja auch machen. Ne? Wir könnten dann eben sagen, okay, wir machen auch viele Infrastrukturmaßnahmen und dann kommen wir auch auf unsere 5%. Und ich erkläre das nur so
ausführlich. Wir renovieren unsere maroden Brücken. Infrastruktur und sagen dann, das ist aber Ausgabe jetzt für NATO und so weiter.
Und so kann dann immer noch im Ernstfall tatsächlich auch ein Panzer drüber fahren, ohne dass
die
zusammenbricht.
Wissen Sie, was wirklich lustig ist? Ich sage jetzt keine Namen, aber jemand aus Ihrer Partei vor einiger Zeit gesagt auf die Frage, wie macht ihr das denn mit den 100 Milliarden für Klimaschutz, den euch die Grünen abgetrotzt haben? Dann sagt er, naja gut, dann bauen wir halt auch da, bauen einfach ein paar Brücken, da können auch Kröten drüber laufen, dann ist das auch Klimaschutz. Also das heißt, wir müssen uns dann entscheiden, ist das jetzt die Brücke für Kröten oder für Panzer oder so? Wir rechnen einfach alles rein. Wir die hybride Brücke, die alles kann und dann Klimaschutzpolitik und gleichzeitig auch NATO. Dann sind alle zufrieden, die Grünen und Trump und die Kröten.
Ist doch Goldrandlösung, so machen wir das doch nochmal.
Wunderbar, fantastisch.
Also, ja. Aber wir müssen, glaube ich, lernen, dass es wirklich nicht gleich wichtige Aufgaben gibt, ja, sondern dass es da eine Kaskade gibt. Und verteidigungsfähig zu sein, wenn uns das, was uns ausmacht, die Art, wie wir leben, wenn uns das wichtig ist, dann ist es doch das Entscheidende. Ja? Und dafür müssen wir alles Notwendige tun.
Die Gefahr bei diesen Zahlen ist, das sehe ich, wenn Strukturreformen ausbleiben, jetzt beispielsweise auch beim Beschaffungswesen zum Beispiel, wenn man das, was man jetzt zwar auch sich groß irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat, aber wenn das unterbleibt, dann wirft man am Ende mit viel Geld um sich. Mhm. Hauptsache, man hat irgendwie was ausgegeben und am Ende diese 5% erfüllt, aber guckt nicht so sehr weder auf Generationengerechtigkeit, das Ganze muss finanziert werden, noch auf Skalierungseffekte, also Goldrandlösung, wo Deutschland ja auch immer sehr weit vorne ist und auch innereuropäische Lösungen, also höhere Stückzahlen, dass es insgesamt günstiger wird, weil das sollte ja nach wie vor auch ein Ziel sein, dass man möglichst viel bekommt für wenig Geld.
Verteidigungspolitik aus einem Guss. Ja. Und wenn man, darum geht es mir eigentlich mal zu verstehen, was die große Strategie dahinter ist. Badefuhl haben wir gerade gehört. Friedrich Merz hat sich, ich glaube, kurz nach der Wahl so geäußert. Und da klang das nicht so, als würde man in Zukunft noch weiterhin groß auf Amerika setzen. Bitteschön.
Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss. Aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist. Ich bin sehr gespannt, wie wir auf den NATO-Gipfel Ende Juni zusteuern, ob wir dann überhaupt noch über die NATO in ihrer gegenwärtigen Verfassung sprechen oder ob wir hier nicht sehr viel schneller eigenständige europäische Verteidigungsfähigkeit herstellen müssen. Also das hat für mich absolute Priorität und ich mache mir überhaupt keine Illusionen über das, was da aus Amerika stattfindet.
So, also 3 Monate später sagt Wadefuhl, Trump fordert 5%, wir folgen ihm. Das ist ein klares Bekenntnis zur NATO. Ja. Also gibt es dieses klare Bekenntnis zur NATO, Herr Pleitgen?
Ich glaube, es gibt immer noch ein klares Bekenntnis von Trump, glaube ich, nicht, zumindest nicht zur gemeinsamen Verteidigung, aber die NATO gibt es auf jeden Fall noch. Aber wenn man zum Beispiel auch manche von den Forderungen Äußerungen von Pete Hegseth, vom Verteidigungsminister gehört hat, dann scheint schon klar zu sein, dass mit der gemeinsamen Verteidigung vielleicht die Amerikaner da nicht unbedingt mehr 100% an Bord sind. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass für Trump im Endeffekt eine transaktionale Außen- und auch Verteidigungspolitik gilt. Weil es ist schon so, dass Länder, die viel für ihre Verteidigung tun, auch von Trump gelobt werden und auch gesagt werden, wir lassen diese Länder nicht hängen. Und eine Sache muss ich sagen, bei aller Kritik an vielen Sachen, man findet sich ja als Bundesregierung am Anfang so, die Art und Weise, wie Friedrich Merz auf die Polen zugegangen ist, finde ich absolut wichtig. Und ich glaube, es ist auch eine Sache, die in der Vergangenheit nicht oft genug passiert ist, weil die Polen nämlich seit Jahren schon ohne Wenn und Aber eine konsequente Verteidigungspolitik machen. Ich weiß nicht, wie viel 4% geben die aus? 4,3%?
Die bauen
gerade die stärkste Armee Europas auf. Und was man jetzt in letzter Zeit sieht, ist auch viel öfter bei diesen Treffen, wo Macrons damals auch viel öfter Donald Tusk auch dabei. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Verhältnis zwischen der Regierung Merz und der Regierung Tusk. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Aber da über Polen hat Donald Trump auch gesagt, Polen sind meine Freunde, die Polen lassen nicht fallen, die Polen tun was für ihre Verteidigung. Mhm. Und es kann natürlich schon sein, dass wenn ein Land wie Deutschland oder Länder wie Frankreich auch mehr für die Verteidigung tun, dass man dann auch die amerikanische Regierung ganz anders ins Boot holt. Und natürlich ist dann, wenn man so eine Armee aufbaut, das auch eine ganz andere Abschreckung, als wenn das alles nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist schon in Gefahr, das ganze Konstrukt NATO. Mhm. Ich glaube auch, dass Donald Trump sehr auf Putin setzt, sowohl sicherheitspolitisch als auch wirtschaftspolitisch. Ich glaube schon, dass er sich dem sehr nahe fühlt. Aber ich glaube nicht, dass man auch nur in der Nähe davon ist, zu sagen, die NATO ist fast tot.
Kann man lange drüber diskutieren. Ich habe immer das Gefühl, die NATO ist ja vor allem auch eine Idee.
Ja.
Nämlich die, ne? Frank Sauer sagt ja.
Das ist der Punkt.
Das ist der Punkt.
NATO-Artikel 5 ist ja kein Mechanismus, der irgendwie in Gang gesetzt wird und dann passieren vorgeschriebene Dinge. NATO-Artikel 5 ist ein Vertrauensverhältnis.
Richtig.
Und das ist zerstört. Ja? Es ist bis heute so, dass auf der Militär-zu-Militär-Kommunikationsebene ganz viel Signale aus den USA kommen, die sagen, die Sicherheitsgarantien sind stabil, Die nukleare Teilhabe ist nicht hinterfragt. Ja, ein paar Dinge wurden auch wieder abgeräumt. Es gab ja diesen Punkt mit dem Sakeur, also der oberste sozusagen Befehlshaber in der NATO für Europa war ja traditionell ein Amerikaner und das wurde kurzzeitig zur Disposition gestellt. Und dann haben natürlich in Europa schon alle gedacht, oh, wenn die Amerikaner den Posten nicht mal mehr wollen, dann sind die offensichtlich fertig. Ja, die wollen sich hier nicht mehr engagieren. Das ist inzwischen wieder abgeräumt. Aber das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Dieser Restzweifel, der einfach geblieben ist, der ist Gift. Ich war bei der Münchner Sicherheitskonferenz in Runden gesessen, wo auch sozusagen gute Stimmung gemacht wurde von den Amerikanern. Zum Teil von in einer Runde den allerhöchsten Militärs. Eine Woche später hatten die alle keinen Job mehr. Das ist der Punkt. Die waren dann alle weg. Ersetzt durch irgendwelche Trump-Loyalisten, die im Grunde einfach nur tun, was gerade so Donald Trump halt irgendwie denkt. Und wenn er sagt, mit der NATO bin ich fertig, dann ist da morgen der
Ofen aus. Muss das noch nicht mal sagen, weil das Misstrauen ist jetzt da. Die große Erzählung ist im Grunde kaputt. Noch ganz kurz, bevor wir zum anderen großen Thema nochmal kommen, Migration. Weil auch da haben Sie viel Arbeit vor sich. Vielleicht können wir die Bilder mal zeigen. Drohnen ist das große Thema. Wie sieht Verteidigung überhaupt in der Zukunft aus? Also ich habe das Gefühl, wir reden hier ja ganz viel über Taurus und solche Dinge. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das, worum es jetzt noch in der Ukraine wirklich geht. Weil die Logistik der Russen läuft nicht mehr über die Krim so sehr und über die Kertschbrücke. Was ist das, was wir da sehen, Herr Sauer? Wie sieht ein Krieg in der Zukunft aus? Wie schnell sind diese Dinge? Wie viele von denen, wenn diese Schwärme sehen? Ich meine, wenn KI-generierte Technik dafür sorgt, dass die zielsicher, selbst wenn man die Funkverbindung so stört, dass man sie nicht mehr steuern kann, wenn KI dafür sorgt, dass die genau in die Bushaltestelle reinrauschen, wo die Leute gerade in Grüppchen zusammenstehen, hast du eine Katastrophe. Wie gefährlich ist das?
Also wir haben jetzt hier drei Dinge gesehen. Das Letzte, was hier gerade noch zu sehen ist, ist im Grunde schon die Abwehrmaßnahme. Ja? Also dieses Teil ist dazu da, wie man hier sieht, eben Drohnen zu bekämpfen. Das ist sicher eine Sache, die notwendig ist. Im mittleren Segment, diese kleinen Drohnen, die wir gesehen haben, da geht es eher darum zu sagen, was kann man machen mit Schwärmen, um Verteidigungssysteme zu übersättigen. Und das Entscheidende...
Das heißt, übersättigen im Sinne von, du schickst so viele raus, dass die Luftabwehr nicht mehr funktioniert.
Ja.
Und mit dem Rest triffst du dann. Die werden 80% abgeschossen und der Rest kommt aber durch und trifft dann an der Bushaltestelle oder auf dem Marktplatz.
Ja, also Bushaltestellen sind natürlich nichts, worauf man schießen darf. Das wäre Kriegsverbrechen.
Aber das hat Putin nie davon abgehalten,
Putin es nicht, noch zu tun. Genau. Ja. Deswegen braucht man eben Systeme erstmal, um diese Sachen aus dem Himmel zu holen. Möglichst kostengünstig. Man will eben nicht mit 100.000 Euro teuren Raketen auf Wegwerfdrohnen schießen. Ja, das ist ein ganz wesentliches Problem für die Ukraine. Der entscheidende Punkt war aber hier in diesem Video das erste, und deswegen ist es gut, dass wir darüber reden, das war dieses weiße Objekt mit diesen X-Flügeln.
Vielleicht können wir das nochmal kurz zeigen. Warum ist das so entscheidend?
Das ist entscheidend, weil das, auch mal kurz sozusagen, was Ihr Punkt war, so schnellere Beschaffung und so. Da sind wir jetzt in einem Prozess in Deutschland, der für deutsche Beschaffungsbürokratieverhältnisse, also mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit abläuft, weil März, April angekündigt wurde, dass man solche Systeme für die Bundeswehr beschaffen will und die tatsächlich jetzt Ende des Jahres dann auch bestellen wird. Und das ist also noch nie da gewesen. Es laufen also, will ich mal vielleicht damit verbunden haben, einige Dinge auch wirklich deutlich schneller und besser. Und der Sinn von dem, was wir gerade gesehen haben, diesen Ding mit diesen X-Flügeln, ist eben, dass man damit eine bestimmte Abschreckungswirkung erzielen kann, weil die sind dazu da, auf bis zu 100 Kilometer Distanz, also viel weiter, als ich zum Beispiel mit einer Artillerie schießen könnte, Gefechtsfahrzeuge bekämpfen zu können. Und zwar auch, wenn der Gegner elektronische Kampfführung macht, also stört einfach. Und wenn ich dann nicht mehr funken kann, Sie hatten es gesagt, dann übernimmt, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, für die letzten 100 Meter oder so die künstliche Intelligenz, und die macht dann den Zielanflug zum Schluss. Und jetzt ein Satz, der mir super wichtig ist. Ich bin fast 20 Jahre durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, Leute, künstliche Intelligenz im Militär, Vorsicht, Risiken, Risiken, Risiken. Inzwischen ist eigentlich ein wesentlicher Teil meines Jobs zu sagen, wir müssen die Chancen nutzen, weil wir sitzen in einer derartigen Zwickmühle, dass es absolut notwendig ist, dass wir die Bundeswehr mit diesen Sachen so schnell wie nur irgend möglich ausstatten, die zum Beispiel den 5000 Mann und Frau, die in Litauen die Brigade stellen, geben, damit klar ist, wenn russische Panzer nach Litauen rein wollen, fällt auf jeden russischen Panzer, wenn es soweit käme, mindestens eine, wenn nicht zwei oder drei von diesen Teilen. Und dann ist die Hoffnung, dass nichts passiert, also dass wir erfolgreich abschrecken.
Weil da ein Kriegsreporter sitzt.
Das ist total interessant, weil das ist nämlich gerade auch da in Russland und gerade im Ukraine-Krieg natürlich eine absolut riesige Rolle spielt. Gerade die Beschaffung und die Logistik. Und da ist es so, der Putin hat ja einen neuen Verteidigungsminister, jetzt noch nicht mehr so neu, ins Amt gehievt. Und das ist ein Industrieller. Und der hat zwei Hauptsachen, die er erreichen soll. Einmal die Korruption so ein bisschen bekämpfen, weil das ist ein Riesenproblem schon mal gewesen in der russischen Armee. Aber vor allem die Produktion von genau solchen Systemen so schnell wie möglich zu machen. Dass die Soldaten gucken auf dem Schlachtfeld, was funktioniert, dass man die Idee so schnell wie möglich zurückbringt, das Ganze so schnell wie möglich in Produktion bringt und dann aber auch die Produktion ändert, wenn sich die Situation auf dem Schlachtfeld ändert. Und was die Russen zum Beispiel geschafft haben, das hat ja nicht nur mit KI und dergleichen Sachen zu tun, aber was super effektiv war für die Russen, zum Leidwesen der Ukrainer, sind Drohnen, die nicht mehr funkgesteuert sind, sondern mit einem Kabel gesteuert. Das ist ein 6 Kilometer langes Kabel. Und die haben die dann, als die Ukrainer in Kursk eine große Präsenz haben, haben die 6 Kilometer weit geflogen, haben die dann auf die Lauer gelegt, am Rande von Versorgungswegen. Und als die Ukrainer durchgekommen sind, sind die aufgestiegen und haben die dann bekämpft. Und das ist eigentlich Uralt-Technik, dass das irgendwann nur auf einer Schnur 6 Kilometer weit fliegt. Aber das hat halt funktioniert. Und das ist halt das Tempo, mit dem jetzt das Ganze erneuert wird, mit dem Innovationen da betrieben werden, das ist schon teilweise beängstigend, passiert nicht nur auf Hochtechnologie, aber für die Russen ist es halt, was ist am effektivsten, was ist am tödlichsten für ihre Feinde. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir in unserem, also NATO in ihrem Beschaffungswesen natürlich auf eine ganz andere Liga eigentlich spielt, weil die natürlich nicht in einem aktiven Krieg drin sind.
Friedrich Pleitgen, Frau Mösbauer, hat gerade gesagt, war gut, dass Friedrich Merz auf die Polen zugegangen ist. Polen ist ein gutes Stichwort, finde ich, wenn es auch um Migrationspolitik geht. Es gab die Geschichte der beiden Afghanen, die dann die deutsch-polnische Grenze erreichen, zurückgeschickt werden. Mittlerweile sind sie in einem deutschen Auffanglager, wo auch immer, in einer deutschen Flüchtlingsunterkunft. Das heißt, hat nicht funktioniert. Hat aber jede Menge diplomatischer Verwerfungen nach sich gezogen. Die Polen sind sauer und sagen, nee, das akzeptieren wir so nicht, dass ihr einfach wieder die Leute zurückschickt. Wie geht Ihr Fazit nach einer Woche nach mehr als einer Woche der großen Migrationswende?
Ich wäre, um ehrlich zu sein, ein bisschen gnädiger als Sie, weil ich glaube, dass Polen beispielsweise, die stecken ja mittendrin in Präsidentschaftswahlen und ich glaube, dass Tusk auch quasi so eine janusköpfige Strategie fährt. Also er muss einerseits ja die innenpolitische Bühne bespielen und um die Rechten, um denen nicht irgendwie noch Munition zu geben an die Hand, muss er natürlich nach innen diese Signale senden. Wir nehmen jetzt nicht irgendwie massenhaft Flüchtlinge aus Deutschland zurück. Ähnlich verhält es sich ja auch bei anderen Nachbarn. Also Österreich, da kommen ja auch widersprüchliche Signale. Einerseits der Kanzler vor ein paar Wochen, dann der Wirtschaftsminister, der jetzt wiederum sagt, es ist gut, dass Deutschland sich endlich mal einreiht in diesen Kanon, weil es ist ja eher so, dass Deutschland in den vergangenen Jahren eher so der Solitär war und der, also was ja als Vorwurf oft von außen an Deutschland herangetragen wurde, so der Magnet im Zentrum Europas, der dann aber also diese andere, restriktivere Migrationspolitik ein Stück weit sabotiert, die von anderen Ländern gewünscht war. Also von daher wäre ich da gar nicht so streng. Ich glaube, dass es hinter den Kulissen nach allem, mit den Zurückweisungen an der Grenze, weil was man in Hintergrundgesprächen hört, ist, dass es durchaus quasi immer so auch Signale gibt hinter verschlossenen Türen, dass es gut ist, dass Deutschland jetzt keinen Sonderweg mehr geht, sondern eher quasi auf den Kurs einschwenkt. Natürlich sind diese Zurückweisungen von Asylbewerbern nochmal ein Spezialfall. Da kann man durchaus die Frage stellen, lohnt sich das, die Bundespolizei aufzustocken von 11.000 auf 14.000? Die sagen jetzt schon, wir halten das nicht lange durch, um am Ende de facto 32 Leute mehr zurückzuweisen, als was man jetzt quasi in den letzten Monaten schon gemacht hätte. Weil 32 ist die Zahl derjenigen, die quasi einen Asylgesuch gestellt haben, an der Grenze gesagt haben, Asyl, die nicht in diese vulnerable Gruppe fallen, also Schwangere, Kinder, Alte. Ältere und dann zurückgeschickt werden. Und da kann man natürlich sagen, ist es ein hoher Preis, den man dafür möglicherweise bezahlt, weil es ja nach wie vor nicht klar ist, ist das jetzt europarechtlich konform? Da gibt es unterschiedliche Aussagen zu. Es gibt Professor Thüm, der sagt, kann man machen, aber es gibt andere, die sehen das kritisch. Ja, und
ist häufig so.
Also da ist die Frage, ob es sich dafür lohnt, für diese 32 mehr Zurückweisungen.
Die Frage ist, ob die Strategie funktioniert. Ich wollte jetzt gar nicht so streng wirken. Ich glaube, Sie haben da ein riesiges Thema. Ich glaube, letzte Nacht, Pravik Bhatia kennt das mit Sicherheit auch, ausgerechnet die sehr liberale New York Times, nicht unwichtige Zeitung auf diesem Planeten, hat eine sehr harte Abrechnung, das gelesen, mit der deutschen Migrationspolitik dieser Tage veröffentlicht. Und haben, das war das Interessante daran, haben sehr klar nachgewiesen, wie der Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der AfD, von der Sie sagen, das ist eine hart rechte und wirklich gefährliche Partei. Und Sie beschreiben das auch so und sagen, die ist so rechts, dass es selbst den französischen Rechten zu weit rechts ist.
Den italienischen.
So. Und das hat den Aufstieg dieser Leute sozusagen ermöglicht. Deswegen muss man da etwas tun. Und die Tatsache, dass das 10 Jahre einfach so laufen gelassen wurde, in der Dimension, ist der Grund dafür, dass es irgendwann zwangsläufig zu einer Gegenreaktion führen musste. Genau.
Und da muss man gar nicht unbedingt eine Partei wie die AfD in den Blick nehmen. Mhm. Das ist eben eine Politik gewesen, die von einer Mehrheit in Deutschland abgelehnt worden ist. Und das halte ich für falsch in einer Demokratie, ja, dass die Mehrheit sich in dieser Politik nicht wiedergefunden hat. Und deswegen ist es richtig. Und Frau Mösbauer hat es ja gesagt, in den letzten 10 Jahren hat sich in Europa ja unheimlich viel verändert. Mhm. Also alle anderen europäischen Länder, zuletzt die Österreicher, die Schweden, haben ihre Politik grundlegend verändert. Die Dänen haben schon vor 10 Jahren eine andere Migrationspolitik gemacht. Und Deutschland bewegt sich jetzt in die Mitte.
Ja, ich nur mal die Frage nach der Strategie stellen, weil Frau Mösbauer hat ja zu Recht darauf hingewiesen. Es war interessant, ne? Der Innenminister Dobrindt hat sehr stolz nach einer Woche Zahlen präsentiert. Mhm. Sagt, wir haben 740 Leute zurückgewiesen. Die entscheidende Frage war, wie viele Asylbewerber waren das? Und da kommt man auf gerade mal 32 Leute. Das heißt, ist es die richtige Strategie, für 32 Leute diesen Preis zu bezahlen? Die Bundespolizei von 11 auf 14.000 aufzustocken. Mhm. Die sagen jetzt schon, wie Sie gerade vorgetragen haben, wir kommen da an Grenzen. Wir haben Ärger mit den Nachbarstaaten. Es gibt viele Verfassungsrechtler, die sagen, das wird auch vor europäischen Gerichten nicht standhalten. Das wird alles schwierig. Das heißt, ist der Preis zu hoch? Ist die Strategie möglicherweise die falsche?
Nein, also der Preis ist nicht zu hoch. Die Strategie ist nicht die falsche, ganz im Gegenteil. Und Sie können sich jetzt auch nicht auf Einzelfälle kaprizieren, sondern damit wird ja eine Botschaft
weniger
ausgesendet.
Weniger als 5 Leute am Tag, ne?
Die Botschaft, die hier ausgesendet ist, ist, nicht jeder, der nach Deutschland will, kommt auch in das Land. Und ich finde es eine sehr klare, eine sehr vernünftige und nachvollziehbare Position, weil Grenzen zu schützen, das ist der Kernbestandteil von Staatlichkeit. Und man könnte so eine Debatte führen, wenn das jetzt der einzige Punkt wäre, der uns in der Migrationspolitik einfallen würde. Wir haben ja ein ganzes Konzert an Maßnahmen im Koalitionsvertrag vereinbart. Und wir werden schon in den nächsten Tagen zunächst im Kabinett und dann auch im Bundestag das beschließen. Also die Aussetzung des Familiennachzugs beispielsweise, die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts, viele andere Dinge, die da kommen.
Ich frage noch mal nach der Strategie, Frau Mösbauer. Sie haben gerade auf die 51 Asylgesuche hingewiesen und am Ende blieben 32 übrig. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Zahl ist, es gab in derselben Zeit, in derselben Woche, gab es 1535 Asylgesuche. Das heißt, der ganze Rest ist offenbar nicht über diese Grenzen gekommen, sondern auf anderen Wegen, über andere Grenzen. Nochmal, funktioniert diese Strategie? Das heißt, die Leute kommen ja offensichtlich trotzdem ins Land.
Ja, weil wir die Grenzen nicht schließen. Das haben wir aber auch gar nie behauptet. Weil mit den 50.000 Bundespolizisten, die wir haben, kann man eine Grenze, wie sie Deutschland hat, nicht hermetisch abriegeln.
Wir weisen 32 zurück und 1.500 kommen.
Naja, diese Zahl ist jetzt auch schon deutlich zurückgegangen, das muss man sagen.
Das war die Bilanz nach exakt einer Woche.
Ja, deswegen muss man die Gesamtmaßnahmen sehen. Und das ist etwas, was wir jetzt ab dem ersten Tag gemacht haben. Das alleine reicht überhaupt nicht aus, sondern wir werden weitergehen müssen. Aber ich will ein Beispiel geben. Heute war der Migrationskommissar der Europäischen Union, Magnus Brunner in Berlin, hat eine ganze Reihe von Gesprächen geführt. Und unter anderem hat die Kommission heute mitgeteilt, dass sie beim gemeinsamen europäischen Asylsystem das Verbindungselement entfernen möchte, sodass wenn es dann am Ende tatsächlich so kommt. Und wir werden das aus Deutschland heraus unterstützen. Das haben wir im Koalitionsvertrag so vereinbart. Und im Gegensatz steht es zu dem, was die bisherige Regierung gemacht hat, dass beispielsweise nicht nur Rückführungen leichter möglich sind, sondern Asylverfahren auch außerhalb der Europäischen Union gemacht werden können. Also es geht um ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Und da sind wir auch im engen Austausch mit allen europäischen Nachbarn.
Überzeugt Sie das, Frau Mössbauer? Ich sage es nochmal. Ne? 32 haben wir zurückgewiesen, 1500 sind gekommen. Die Asylanträge wurden nicht an der Grenze gestellt. Die Asylanträge wurden gestellt im Land. Das heißt, die Leute haben es geschafft, ins Land zu kommen. Mit anderen Worten, die deutsche Grenze ist in den letzten 7 Tagen ungefähr genauso löchrig gewesen wie vorher auch. Da gibt es keinen erkennbaren Unterschied. Nein.
Die Union setzt natürlich darauf, dass es irgendwie am Ende so einen Kaskadeneffekt gibt und die Symbolik einfach die Leute quasi abhält, überhaupt sich auf den Weg zu machen. Aber Fakt ist natürlich, dass die Union ein Stück weit getriebene ist ihrer eigenen Geschichte, Migrationspolitik und Merz auch seiner eigenen Ankündigung, weil diese Zurückweisung von Asylbewerbern, die sind ja so hochgradig aufgeladen, dass er gar nicht mehr dahinter zurück konnte. Also von Tag 1 an meiner Amtszeit und zur Not auch mit Richtlinienkompetenz. Mhm. Also die mussten kommen. Es geht da am Ende gar nicht
mit
so
einer
sehr
Notlage, die wir nicht erklären, aber die wir de facto sozusagen juristisch leben. Muss man auch nicht erklären. Ja, genau.
Ja, und während man eben in der Vergangenheit in der Ära Merkel Selfies in die Welt geschickt hat mit Flüchtlingen und ein freundliches Gesicht zeigen wollte, setzt man jetzt halt auf Unbarmherzigkeit, weil die Union ja nach wie vor auch im Wahlkampf gesagt hat, dass sie dieses Thema verfolgt, dass man zwar immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, dass man Dinge verändern will, aber der Bürger es der Union einfach nicht mehr abkauft. Und ich glaube, deswegen greift man schon auch zu so radikalen Maßnahmen, die vielleicht am Ende gar nicht so durchaus sofort wirksam sind, aber einfach in der Symbolik eine Botschaft auch sowohl an die Welt, aber auch an die hiesige Bevölkerung.
Aber das Wort Unbarmherzigkeit würde ich nun wirklich zurückweisen. Weil wenn jemand an der österreichisch-deutschen Grenze auftaucht, dann ist er natürlich überhaupt nicht in Gefahr. Natürlich nicht. Dem geht's in Österreich genauso gut wie in Deutschland. Und an der polnisch-deutschen Grenze gilt exakt das Gleiche. Es geht vielmehr um Konsequenz. Es geht darum, dass man sich, das Asylrecht sagt nirgendwo, dass man sich das Land seines Aufenthaltes aussuchen kann. Und es ist ein Bestandteil von ganz vielen, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass Deutschland seine überproportionale Attraktivität verliert. Also da geht es ja auch um die Frage, wo habe ich die größten Chancen, bleiben zu können, auch wenn mein Asylantrag abgelehnt wird? Wo habe ich die größten Chancen, auch wenn mein Asylantrag abgelehnt wird, die Familie nachziehen zu können? Da bin ich jetzt noch gar nicht bei den materiellen Themen. Und bisher lautet die Antwort in Europa immer Deutschland. Also muss man sich doch nicht wundern, wenn die Mehrheit der Menschen auch zu uns kommt. Und das werden wir ändern. Da sind die Zurückweisungen an der Grenze nur ein Bestandteil von vielen.
Wie ist da eigentlich, Frau Mössbauer, gerade die Arbeitsteilung in der Regierung? Es ist, glaube ich, schriftlich festgehalten, dass man sich in den ersten 100 Tagen keinen Streit auf öffentlicher Bühne gönnt.
Es gibt angeblich gibt angeblich einen Antrag.
Also ja, also ja.
Bestätigt, aber niemand
das gibt es natürlich nicht.
Also ja.
Nein, natürlich nicht.
Es gibt inoffizielle Agreements.
Das brauchen wir auch gar nicht aufschreiben.
Das ist ein Nicht-Angriffspakt, da nicht aufgeschrieben.
Nein, das ist ein Gebot der Vernunft.
Ja, das ist ja was ganz anderes. Aber schriftlich fixiert, ja? Dieses Gebot der Vernunft?
Nein. Auch bei der SPD gibt es sehr vernünftige Menschen.
Man hört immer, dass man sich das bei Gesprächen immer wieder versichert, dass man ja gut miteinander umgehen will, dass man sich nicht angreift und so weiter. Interessant ist allerdings, dass in dieser kurzen Amtszeit der schwarz-roten Regierung jetzt trotzdem schon relativ viele Themen auch öffentlich strittig ausgetragen wurden. Also Rente, EU-Lieferkettengesetz, Zurückweisungen, Mindestlohn, also
wir sind ja immer noch zwei unterschiedliche
lernt
Parteien.
Lernt man noch, wie man diesen Nicht-Angriffspakt oder Nicht-Streitpakt dann mit Leben füllt. Aber ja, also interessant ist auch der Auftritt von SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch gewesen vergangene Woche im Bundestag. Denn der sagte ja, das Streit, was man ja jetzt versucht runterzuspielen, also mit uns wird es keinen Streit geben. Und ich nehme das den Akteuren schon auch ab, dass sie ja aus der Zuschauerperspektive bei der Union, bei der SPD aus eigenem Erleben eben gesehen haben, dass es am Ende Harakiri ist, was in der Ampel stattgefunden hat und dass man da jetzt schon so ein bisschen rheinländische Mentalität irgendwie pflegt, also auch mal gönnen können. Aber umso mehr irritierte es, so höre ich die Union, dass Mirsch dann eben im Bundestag schon mal sagte, ja, Streit per se ist ja nichts Schlechtes, das ist ja quasi auch Ausdruck gelebter Demokratie. Also da fragen sich die einen oder anderen, worauf bereitet er uns vor?
Naja, also wäre denn die SPD jetzt bereit, den Taurus zu liefern? Stand ja im Wahlprogramm.
Naja, man will ja offiziell nicht mehr drüber reden. Das ist natürlich auch, also Merz ist da schon gewisserweise,
ja, da haben ja SPD-Mitglieder ja deutlich drüber geredet und haben gesagt, das kommt auf gar keinen Fall in die Tüte.
Ja, das Maulheldentum des Merz verfolgt ihn jetzt ein Stück weit, weil er da natürlich eigentlich auch liefern muss. Er hat ja die Ampel ziemlich getriezt, da mit mehreren Anträgen auch zum Taurus. Jetzt sagt man, man will nicht mehr öffentlich drüber reden, was man per se auch richtig finden kann. Also es wurden ja in der Vergangenheit auch schon Witze gemacht, dass Russland gar keinen Geheimdienst mehr braucht, weil Deutschland immer öffentlich irgendwie
aber Entschuldigung, aber es war derselbe Friedrich Merz, der das sehr lautstark eingefordert
hat. Genau, und jetzt ist die neue Marschrichtung, wir reden nicht mehr drüber, aber schizophrenerweise gibt es ja die ersten Stimmen aus der SPD eben, die sagen, ja, aber der Taurus kommt nicht, also ausgeschlossen wird offenbar trotzdem das ein oder andere Waffensystem. Auch hier, der ist symbolisch sehr aufgeladen und ich würde jetzt eher tippen, dass es schwierig wird für den linken Flügel der SPD, sich damit irgendwie zu befrieden, dass der Taurus am Ende doch kommt und selbst jemand wie Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ja eher die Speerspitze ist, derjenigen, der für Ertüchtigung und so steht, ist da ja sehr verhalten bei dem Thema.
Ja, aber vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte der Taurus natürlich auch anders gewirkt, als das heute der Fall ist.
Und das deswegen, heißt, Sie wollen ihn nicht
mehr anfangen? Nein, das sage ich gar nicht, aber Sie haben ja selber gesagt, das ist eine sehr symbolbeladene Debatte. Und deswegen spricht viel dafür, dass wir uns über die Strategie klar sind und dann Militärs darüber entscheiden lassen, wie man eine Strategie möglichst gut umsetzt.
Da klang Merz halt als Oppositionsführer in der Tat etwas anders noch.
Klang ganz anders. Ich könnte Ihnen vorspielen, aber ich erspare es Ihnen, weil heute ist es schwierig.
Ja, für jede Zeit gibt es die richtige Reaktion.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon. Also ich halte die
für die Schuldenbremse, für den Taurus, Klimapaket.
Nein, es geht hier ganz konkret darum, wie man angemessen darauf reagiert, dass wir sagen, wir unterstützen die Ukraine, wenn es darum geht, die russische Aggression zurückzuwerfen. Auch weil es in unserem eigenen Interesse steht.
Aber es ist schon eine lange Liste mittlerweile, ne? Also nee. Merz sagt, das geht gar nicht.
Sie haben doch vorhin selber...
Wenn Sie so weitermachen, spiele ich es Ihnen gleich vor.
In der Moderation sehr klar gesagt, dass jetzt Drohnen beispielsweise eine ganz andere Rolle spielen als teure und hochwertigste Raketen oder Marschflugkörper. Also da verändert sich ja durchaus vieles und deswegen muss man für alles eine passgenaue Antwort haben. Aber ich würde die Einschätzung teilen, dass es nicht viel Sinn macht, solche Detaildiskussionen immer auf dem öffentlichen Markt
zu führen. Aber wenn ich mir jetzt, Sie haben die eingefordert.
Die öffentliche Debatte?
Ja, ja.
Nein, wir haben uns
gleich vor.
Wir haben uns nur dafür eingesetzt, dass das Notwendige gemacht wird.
Nein, nein.
Das hat im Übrigen auf der Strecke dahin auch funktioniert.
Bitte. Ich spiele es Ihnen jetzt wirklich vor.
Nein, das können Sie machen.
Komm,
ich beschreite das nicht.
Wir haben es zufällig da.
Ja, spiel zu. Spiel einmal zu, bitte.
Wir werden hingehalten. Es gibt Ausflüchte. Es gibt keine präzisen Angaben darüber, was Deutschland eigentlich liefert. Und das Ganze wird dann noch begründet damit, dass es geheim gehalten werden müsste aus Sicherheitsgründen. Natürlich müssen die Transportwege geheim gehalten werden, damit diese Wege geschützt werden. Und vor allen Dingen die Soldatinnen und Soldaten, die diese Transportwege befahren. Aber wir müssen doch die Öffentlichkeit darüber informieren, was geliefert wird. Wir müssen die Öffentlichkeit darüber informieren, woran es liegt, dass bestimmte Dinge noch nicht geliefert worden sind. Also die Bundesregierung setzt sich ohne Not dem Verdacht aus, dass sie ihre Zusagen nicht einhält. Und es wäre besser, wenn sie das anders machen würde.
Aber einen Satz muss man dazu schon sagen. 7.4.2022.
Ja, ja.
Damals haben wir noch über 5.000 Schutzhelme diskutiert, die Deutschland an die Ukraine liefern wollte. Und das war damals schon lächerlich.
Es ist schon passgenaue Antworten. Das habe ich nämlich heute mit. Die Russen würden das als Eskalation
Die Russen würden auf jeden Fall sagen, dass das eine Eskalation ist. Ich glaube aber nicht, dass das zu irgendwelchen russischen großen Gegenmaßnahmen führen würde, de facto. Also ich weiß nicht, dass der Taurus jetzt strategisch einen großen Unterschied machen würde für die Ukraine. Das wäre sicherlich für die zumindest am Anfang einen Vorteil, weiter in den russischen Raum reinschießen zu können. Das wäre dann natürlich dann eher eine mögliche Eskalation, wenn man wirklich Ziele in Russland angreifen würde. Mhm. Es ist allerdings in der Tat so, dass die Taurus-Diskussion heute auch in Russland geführt wurde. Ich habe da nämlich ein Auge drauf gehalten, bevor wir auf die Sendung gegangen sind. Und die Sprecherin vom Außenamt hat nämlich gemeint, dass Friedrich Merz gesagt hat, dass er nicht mehr öffentlich über den Taurus reden will, weil man erst damit angreifen will und dann erst darüber redet. Also dass man den möglicherweise schon den Ukrainern gegeben hat, dass man den Überraschungseffekt nutzen will, wenn es die ersten Angriffe gibt. Man nutzt und dann das. Erst dann, genau, das spielt schon eine große Rolle. Also generell die Art und Weise, wie Friedrich Merz sich gegeben hat jetzt in den Wochen, seitdem er im Amt ist, das hat schon die Russen auch auf den Plan gerufen. Also da wird schon auch geledert gegen die neue Bundesregierung. Aber vom Taurus, ich weiß nicht, der Frank hat ja wesentlich mehr Ahnung von als ich, aber ich glaube, strategisch auch in der Anzahl, in der man die geben kann, würde das, glaube ich, nicht mehr als ein Nadelstich sein.
Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Ich würde die gerne nutzen, weil wir sie gerade hier haben und da auch ein exzellenter Jurist sitzt. Sie lassen wir lieber.
Also ich würde dazu äußerster Vorsicht raten. Erstens, wenn man sich je mit diesem Gedanken beschäftigt, dann muss vollkommen klar sein, dass dieses Verfahren am Ende zum Erfolg führt. Und ich warne einfach vor der Fehlvorstellung, dass die Einordnung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch in irgendeiner Weise ausreichen würde, um am Ende zu einem Parteiverbot vor dem Bundesverfassungsgericht zu kommen. Das reicht natürlich nie aus. Und die zweite Überlegung, die jetzt einfach auch meine persönliche Einschätzung ist, ich glaube nicht, dass man eine Partei wie die AfD mit juristischen Mitteln bekämpfen kann, sondern das geht letztlich nur politisch. Die AfD ist bei der letzten Bundestagswahl von 10 Millionen Menschen gewählt worden in Deutschland. Die wären durch ein Parteiverbot ja nicht plötzlich weg, sondern sie müssen die AfD politisch bekämpfen. Und die effektivste Form dazu ist, dass wir die offensichtlichen Probleme und Herausforderungen in Deutschland lösen.
Die Größe einer Partei kann eine unabhängige Justiz natürlich nicht davon abhalten, es dennoch zu tun, wenn sie es für richtig hält.
Selbstverständlich, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dazu
vorliegen. Aber Sie sagen, die gibt es.
Ich hab Ihnen meine persönliche Einschätzung gegeben. Unsere Verfassung, unser Grundgesetz sieht diese Möglichkeit grundsätzlich vor. Wenn wir in die Geschichte der letzten 75, 76 Jahre schauen, dann muss man sagen, ist es in den seltensten Fällen gelungen. Und vor allen Dingen waren das dann immer sehr, sehr kleine Parteien, die NPD zuletzt offensichtlich rechtsextremistisch, stand sogar in deren Programm drin, aber eben so klein und unbedeutend, dass das für ein Parteiverbot schon nicht mehr gereicht hat. Das wäre jetzt hier nicht das Thema. Mhm. Aber ich glaube, man muss da sehr realistisch sein und man muss vor allen Dingen aufpassen, dass man nur, weil man das Richtige will, das würde ich jetzt mal unterstellen bei denen, die diese Debatte führen, nicht wirklich das absolut Falsche tut.
Sollten wir bei anderer Gelegenheit vertiefen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Vielen Dank fürs Kommen. Weiß, was Sie gerade um die Ohren haben. Und ist auch alles nicht einfach unter einen Hut zu kriegen. Aber ich finde, wir haben heute einigermaßen differenziert versucht zu diskutieren. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.